Ich habe euch ein paar Videoclips mitgebracht, die gucken wir uns mal an, sind alles so kurze. Das sind eigentlich kleine Werbefilme von einer Busgesellschaft. Die haben, wenn ihr mal bei Google guckt, it's smarter to travel in groups. Also es ist cleverer, in Gruppen zu reisen, also dieses Busunternehmen. Aber es ist ein schönes Plädoyer für das Thema Gemeinschaft. So, und ich habe gedacht, um so in dieses Thema Gemeinschaft mal reinzukommen, gucken wir uns das mal an. Und ich hoffe, sie inspirieren euch so ein bisschen, um reinzukommen ins Thema. So, hat es euch inspiriert? Hä? Ja, Gemeinschaft ist doch klasse, oder? Gemeinschaft ist super, wenn sie funktioniert. Und dass Gemeinschaft funktioniert, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also ich glaube, unsere Sehnsucht nach so einer funktionierenden Gemeinschaft ist auch viel größer als unsere Fähigkeit, sie wirklich zu leben. Ja? Aber wenn sie funktioniert, dann ist es wirklich richtig schön und richtig klasse. So, jetzt gucken wir uns mal an, was gehört eigentlich dazu, damit Gemeinschaft auch wirklich funktioniert. Ich glaube, das Erste, was wir hier schon bei den ganzen Clips gesehen haben, also wenn Gemeinschaft funktionieren soll, dann muss sie auch wirklich tatkräftig sein, ne? Also hat man ja so richtig gesehen. Also diese Krebse hier so zum Beispiel, so zum Schluss, ne? Sondern da muss ja was passieren. Also die haben ja nicht nur virtuell an Gemeinschaft gedacht, sondern die haben miteinander kommuniziert, so auf ihre Art und Weise. Ne? Da gab es übrigens einer, der die Leitung übernommen hat, die Führung übernommen hat. Und die anderen, die mussten dann aber auch folgen. So, ne? Das ist Gemeinschaft. Das gehört unbedingt mit dazu, sonst funktioniert es ja nicht wirklich. Und da muss man sich so, haben die sich alle so schön formiert miteinander und hier die Scheren raus, dann kamen die Möwe und ratsch, 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 ratsch. Manches Mal muss sich eine funktionierende Gemeinschaft auch wehren. Ne? Das gehört auch mit dazu. Also wir wollen alle in Sicherheit leben und das kann man nur, wenn man vertrauensvoll miteinander umgeht. Und das geht aber auch nur, wenn man so ein bisschen wehrhaft ist an manchen Stellen, ne? Wo die Familie aufsteht und sagt, halt so nicht. Ja, jetzt stehen wir hier zusammen und einer meiner Kinder hat neulich so eine ganz blöde Anzeige bekommen von der Polizei. Und wir haben den Eindruck, es war etwas zu Unrecht. Aber das war so unser Eindruck. Ja. Ne, merkt ihr schon? Ne, jetzt funktioniert Gemeinschaft. Ja, jetzt stehen wir hier füreinander ein. So, ne, was heißt für einen Vater, für seine mit gerade frisch Führerschein Kinder einzustehen, ne? Das heißt natürlich irgendwie, Mensch, rufen wir mal beim Rechtsanwalt an und wollen mal gucken, was wir da machen können. Ne? Merkt ihr? So, sich so ein bisschen mal formieren und mal ein bisschen Flagge zeigen, die Schere mal so ein bisschen ausfahren schon mal. Ne? So. Mal gucken, was da rauskommt. Aber manchmal gehört es mit dazu. Ja? Fand ich auch ganz schön, manches Mal kann eine funktionierende Gemeinschaft auch dazu helfen, so den Weg zu finden. Ne? Dieses Erste mit diesen kleinen Glühwürmchen, das war doch so süß, ne? Irgendwie alleine, ja, ist man eine kleine Leuchte. So, ne? Ja, miteinander ist man eine große, aber man muss irgendwie leuchten. Man muss fliegen, man muss sich bewegen. Gemeinschaft, die funktioniert, muss irgendwie tatkräftig sein. Die müssen etwas zusammen machen und unternehmen. Das finden wir auch schon in der Bibel. Ich habe euch mal so einen Text rausgesucht, finde ich total passend dazu, aus dem sogenannten Prediger. Also die Bibel gibt es Neues und Altes Testament. Im Alten Testament finden wir ganz viel so Lebensweisheitsliteratur. Ist ganz spannend. Also was wir so zum Leben brauchen von Menschen, die von Gott inspiriert waren, aufgeschrieben. Ich kenne jemanden, der ist wirklich im Management, im hohen Management unterwegs und der liest jeden Tag ein Kapitel aus der biblischen Weisheitsliteratur. Weil er sagt, das Leben ist so kompliziert, ich muss so viele komplexe Entscheidungen treffen, ich brauche Weisheit. So, jetzt haben wir nicht ein ganzes Kapitel, sondern wir lesen nur mal einen kleinen Teil raus. Also hier aus dem Predigerbuch, Kapitel 4, Vers 9. Manche von euch kennen die, das ist so ein beliebter Text, der auch mal so zur Trauung oder so gelesen wird. Zwei sind allemal besser dran als einer allein, heißt es hier. Zwei sind allemal besser dran als einer allein. Und jetzt gibt es Beispiele. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas. Wenn zwei zusammenarbeiten, dann habt ihr das schon mal erlebt? Ja? Also, wer von euch macht Holz? Okay, ja, ein paar machen Holz. Würde euch einfallen, alleine in den Wald zu fahren? Also, vielleicht fällt es euch ein, aber dann sagt eure Frau, nix da. Erstmal nimmst du das Handy mit, dass du erreichen bist und fahr mal alleine los. Was willst du im Wald alleine machen? Na, natürlich kriege ich den Baum irgendwie runter und dann, wenn er sich nicht aufhängt. So, ne? Ja, und dann? Ne? Spätestens, wenn die Säge eingeklemmt ist, was mache ich denn dann? Ja, zweite Säge, ne? Ja, dann brauchst du aber schon mal einen. Ja, du lässt die Säge allein stecken, schmeißt die zweite an und schneid nochmal drüber alleine, ne? Bastel, echt. Ja. Ah ja. Also fahrt mal alleine in den Wald mal Holz. Das ist ein mühseliges Geschäft. Und manche andere auch, ne? Und da greift er mal so ein Beispiel raus, ne? Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie eher zu etwas. Ist eine Tätigkeit. Gemeinschaft, die sich nicht tatkräftig unterstützt, ist eine Gemeinschaft, aber ist keine gute Gemeinschaft. Wenn Gemeinschaft funktionieren soll, dann muss sie tatkräftig sein. Und jetzt kommt das nächste Beispiel. Wenn zwei unterwegs sind und hinfallen, dann helfen sie einander wieder auf die Beine. Aber wer allein geht und hinfällt, ist übel dran, weil niemand ihm helfen kann. So, das ist jetzt zum Beispiel, ne, aus dem Reisebereich, so Mobilitätsbereich. So, da haben wir ja ein paar Beispiele gesehen, ne? Wenn einer hinfällt, so, wer hilft dem anderen dann so wieder auf? Naja, jetzt sagst du, komm, ich bin auch schon mal gestolpert, bin alleine wieder hochgekommen. Na klar. Aber wie schön ist es, wenn man jemanden hat, der einem aufhilft. Und das will diese göttliche Weisheitsliteratur uns nahebringen. Er sagt, hey, zu zweit ist es besser, aber es ist dann besser, wenn etwas Tatkräftiges passiert. So, jetzt geht das hier weiter. Wenn zwei beieinander schlafen, können sie sich gegenseitig wärmen. Aber wie soll einer allein sich warm halten? Ja, das ist wahrscheinlich aus dem Ehebereich, ne? Ihr Frauen, ne? Allein ins Bett gehen, ist doch blöd, ne? Ich meine, du und deine Wärmflasche, ne? Ja, oder zwei Wärmflaschen oder die Wärmflasche mit den beiden Ohren oder so, ne? Also, wenn zwei, die können sich wärmen. So, ne? Alleine liegst du da, gut. Ja, ihr sagt, hier in Zeiten von Wasserbetten und so, Temperaturregler und elektrische Heizdecke, geht das vielleicht alles auch. Aber ich glaube, wir verstehen, um was es geht. Ne? Bei zwei, das ist irgendwie, das ist klasse. Wenn man etwas miteinander macht, dann ist es klasse. Ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den Überfall ab. Ne, hier haben wir das Beispiel. Zwei wehren den Überfall ab. Noch besser sind drei. Es heißt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Was er hier sagen möchte ist, ey, an Gemeinschaft kannst du gar nicht genug haben. So, ne? Zwei fängt dann langsam an, drei ist noch besser, vier ist super. Gemeinschaft ist super, wenn sie irgendwie tatkräftig, ja, zusammenarbeitet, sich wärmt, einander hilft, sich wehrt, verteidigt. Jetzt könnt ihr das mal für euch selber, diese Sätze mal zu Ende bringen. Also aus eurem Alltagsleben. So, um deutlich zu machen, warum Gemeinschaft toll ist. Womit habt ihr so im Alltag zu tun? Also ich habe immer wieder mit Projekten zu tun. So, ne? Also irgendwelche Projekte auf die Reihe bringen. So, bring mal ein Projekt alleine auf die Reihe. Das ist aber mühsam. Das fängt schon oft an, weil für ein Projekt brauchst du viele Ideen. So, jetzt setz dich mal alleine hin und sammle viele Ideen. Das kann man machen. Ich sage, ich bin es leid. Ich arbeite viel lieber im Team zusammen. Team, da haben wir es. Wo man mit ein paar Leuten zusammensitzt, weil es kommt immer wieder vor, da habe ich keine Idee mehr. Ist einfach Kreativitätspause da oben, ne? So, Flaute. So, und das ist wirklich so, wenn du mit ein paar Leuten zusammensitzt, irgendeiner hat erstmal eine blöde Idee. Die kann total blöd sein. Das ist auch nicht das, was wir vielleicht nachher umsetzen, aber es kommt was in Gang. Irgendeine Idee. Und auf einmal so eine blöde Idee, sagt man, ach, das ist auch blöd. Zack, kommt mir aber eine. Die ist vielleicht noch blöder. Aber Kreativität braucht irgendwie eine Form von Gemeinschaft. Jetzt müssten wir mal so einen Spruch draus hier fabrizieren, hier so einen Weisheitsspruch. Ne? Wenn zwei im Planungsteam sich zusammentreffen, kommt eine tolle Idee dabei raus, aber einer allein wird es nie zustande bringen oder so. Oder irgendwie sowas. Ja? Was ist eure Alltagswirklichkeit? Womit habt ihr zu tun? Ich habe immer was mit Gruppen zu tun. Die müssen geleitet werden. Leitet mal eine Gruppe alleine. Wie ist das, alleine eine Gruppe zu leiten? Wie fühlt sich das an? Anstrengend. Warum ist das anstrengend, alleine eine Gruppe zu leiten? Hey, bin ich hier der Einzige, der Gruppen leitet? Hey, warum ist es anstrengend, alleine Gruppen zu leiten? Bist du Einzelkämpfer? Ja, jetzt werden wir ein bisschen konkreter. Jetzt ist man der Einzelkämpfer. An welchen Stellen merkt man das ganz besonders, dass man der Einzelkämpfer ist? Man hat die Verantwortung. Trag mal alleine die Verantwortung. Es ist total beschissen. Ja? Zu zweit die Verantwortung zu tragen, fühlt sich schon... Das ist nicht nur die Hälfte. Das fühlt sich wie ein Drittel an. Ja, da war eben noch was Konkretes. Man kann die Sache nicht besprechen. Ne? Da hast du irgendwelche Dinge, da bist du mit deiner Weisheit oft sehr schnell am Ende. So, jetzt kannst du Dinge besprechen. Was passiert, wenn ich Dinge bespreche? Was passiert da auch bei mir? Es regt an. Dinge klären sich in mir ab, sie sortieren sich. Ich kriege nochmal eine andere Perspektive. Ne? Total klasse. Noch so ein Detail, das Thema Motivation. Also Motivation verbraucht sich wie die Liebe. Verbraucht sich. Was hilft mir die Liebe von gestern, wenn wir uns heute Morgen gestritten haben? Die ist weg. So, ne? Und genau Motivation verbraucht sich. Jetzt bist du dabei, trägst die Verantwortung ganz alleine, immer wieder vorangehen, ist super. Alleine vorangehen ist ganz klasse. So, am besten 30 Jahre lang, 40 Jahre lang. Dann mach das mal, Tag für Tag, immer alleine. So die Zucht ganz, du fliegst ganz alleine, wirst nicht ausgetauscht und du fliegst immer in der Speerspitze, ist ganz toll. Ne? Die kommen so mit 40 dann in meine Führungsseminare. Haben wir nur die eine Frage, wie sie den Scheiß noch bis 65 durchhalten wollen. Ne? So, das ist anstrengend, ist das. So, jetzt kann man, irgendwann verbraucht sie die Motivation. So, dann hast du keine Motivation, aber der Job ist immer noch da. Du hast immer noch die Verantwortung. Du bist immer noch in der Rolle drin, die Aufgaben sind noch alle da, aber deine Motivation ist weg. So, jetzt machst du es zusammen. Und jetzt sagt der andere, sage ich dem, oh, weißt du was, ich habe heute aber überhaupt keine Lust mehr. Echt, mir steht das alles hier. Und dann redest du ein bisschen drüber, deine Lust steigt immer noch nicht und so. Und dann sagt der andere, weißt du was, das nächste Meeting leite ich. Ah, Halleluja. Ja, der andere springt ein, fliegt mal nach vorne, übernimmt die Speerspitze und du kannst in der zweiten oder dritten Reihe mal eine Woche lang fliegen oder zwei oder drei Wochen. Ja, dann kommt der andere. Sucht euch mal Beispiele aus eurem Leben. Was ist euer Leben? Womit habt ihr zu tun? Kriegt ihr es? Ja? Habt ihr ein Beispiel? Ja? Sagt mir mal ein Beispiel aus eurem Leben. Ich habe ein paar Beispiele aus meinem Leben gesagt. Entscheidungen über Kindererziehung. Ganz toll, ne, wenn du alleine bist. Das ist nicht einfach. Warum? Weil Kinder sind manchmal nicht einfach. Warum? Weil Menschen manchmal nicht einfach sind. Ganz einfach. Dann stehst du da und überlegst und machst und tust und so. Es ist nicht leicht. Wie gut ist, wenn man eine Freundin hat, mit der man drüber reden kann? Oder hätte ich schon fast gesagt, eine weise Mama, aber vielleicht ist das nicht immer ganz so glücklich, weiß ich jetzt nicht. Kommt drauf an, sage ich mal. Das Thema klammern wir mal gerade ein bisschen aus. Oder ein Ehepartner oder so, ne? Dass du drüber reden kannst. Ja? Wie schön ist es, wenn man nicht die einzige, alleinige Verantwortung dafür hat, sondern jemand hat. Ist doch super, ist doch ganz klasse. Habt ihr noch ein Beispiel aus eurem Leben? Arbeitsteilung. Ja, sag mal, irgendeine Arbeit, die anliegt. Rasenmähen. Ja. Ah, das war so schön. Ich war jetzt ein paar Tage weg. Ich habe wieder sowas Schönes erlebt. Ne? Ich war ein paar Tage weg, habe Schwiegereltern in Schleswig-Holstein besucht. War wirklich nett. Jetzt komme ich nach 3 Tagen wieder, bin auf der Autobahn, sind super durchgekommen, ne? Ganz klasse. So, und aber so Richtung, je mehr man Richtung Heimat kommt, fange ich schon wieder an zu denken, was hier so alles anliegt. Ne? So ab Bad Oeynhausen, da bin ich schon richtig hier im Film drin. Und dabei fiel mir der Gedanke ein, du hast keinem der Kinder gesagt, dass sie Rasen mähen sollten. Weil der Rasen ist ja weitergewachsen. Ne? Schönes Wetter, vorher hat es geregnet und so, ist richtig. So, jetzt kommen wir hier, wir kommen, da fahren wir, da habe ich aus der Weg hoch, wir biegen in die Straße rein, da sage ich schon zu meiner Frau, hier hat jemand Rasen gemäht. Ich war noch nicht mal auf dem Hof. Weil einer meiner Kinder hat nicht nur den Rasen hier gemäht, sondern auch noch an der Straße lang gemäht. Habt ihr es gesehen? Ihr habt es nicht gesehen? Doch, ihr habt es gesehen, gut, super. Ist das nicht schön? Rasenmähen, Arbeitsteilung. Es ist so schön. Stell dir mal vor, ich müsste das hier alles alleine in Schuss halten. So viele Stunden könnte der Tag gar nicht haben. So, ne? Wie schön ist es, wenn man Dinge miteinander erledigen kann. Gute Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die funktioniert und sie funktioniert, wenn sie tatkräftig ist. Das möchte er uns hier so ein bisschen ins Stammbuch schreiben. Ich sage das deswegen, weil wir haben, glaube ich, wirklich alle, ich wiederhole das nochmal, eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Das haben wir alle. Aber dann haben wir irgendwie die Vorstellung, ich sitze auf dem Sofa, bewege mich nicht und das Glück bricht über mich herein. Wie ein Wunder vom Himmel. Ich werde von einem Gefühl intensiver Gemeinschaft umhüllt. Sitzt da auf dem Sofa, ne? So. Sie kommt irgendwie. Ja, vielleicht noch maximal das Handy in der Hand nehmen und so ein bisschen rumsurfen oder so. Virtuelle Gemeinschaft. Es geht um tatkräftige Gemeinschaft. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass die so funktioniert. Waren ja hier in Schleswig-Holstein und haben eine Schifffahrt gemacht durch den Nord-Ostsee-Kanal. Ne? Von Kiel nach Brunsbüttel. Super. So, ja, wie das anfängt, hier, wir hatten das schöne Reisebeispiel, ne? Die waren ja auch, das ist so. Also, du fährst erstmal pünktlich los, natürlich nicht, um das Schiff zu verpassen, sondern das Schiff zu kriegen. Und warum fährt man noch pünktlich los? Genau. Ich will einen guten Platz haben. Jetzt merkst du bist echt pünktlich. Du bist schon eine Dreiviertelstunde eher da. Da sind schon andere da. Das darf doch nicht wahr sein. Und jetzt merkt er, jetzt, das Schiff lässt aber noch keinen rein. So, dann stehst du da. Rückst immer näher so zu der Gangway da so hin, ne? Immer so langsam. Willst du dich nicht vordrängeln, ist auch peinlich und so. Meint ihr total ungeniert, ne? Aber ich natürlich. So. Dann kommst du aufs Schiff rauf, dann gibt es nachher Buffet. Wie ist das? Gemeinschaft. Was passiert da? Du merkst sofort, der erste Platz am Buffet ist meiner. Ja? Das spürst du in der... Die waren alle nett, die sind nicht mit Messer und Gabel übereinander hergefallen, aber du spürst das in der Gruppe. Wisst ihr das, was ich meine? Ja? So. Dann sind wir nachher vom Schiff runter, noch so eine Stunde Busfahrt, wieder nach Kiel zurück, wieder das gleiche Spiel. Wir besten Platz im Bus kriegen. Das ist so. Wisst ihr was, ich finde das so entlarvend und ich finde es aber auch irgendwie so wohltuend, das einfach mal ganz schlicht und ergreifend zu lesen oder hier auf den Filmen zu sehen. Es geht um eine tatkräftige Gemeinschaft, wo ich bereit bin, für den anderen da zu sein, Selbstlosigkeit zu zeigen. Wenn ich das dazu nicht bereit bin, wird das nicht funktionieren. Dann können wir uns in Gruppen, wir können heiraten so oft, wie wir wollen. Es wird nicht funktionieren. Wenn ich nur immer denke, ich, ne? Gehst du mit deiner Frau ins oder mit deinem Partner ins Restaurant, ne? Sitzt du gut, ja? Sitzt du bequem, kannst du gut aus dem Fenster gucken, so, ne? Ja, und wenn da alles gut ist, dann lass uns die Plätze tauschen, so, ne? So irgendwie. Also, nein, machen wir natürlich nicht, aber wir müssen das lernen, diese Selbstlosigkeit zu leben. Dann ist Gemeinschaft gut. Ansonsten können wir uns in Gruppen bewegen, so viel wie wir wollen. Es wird nicht den Effekt haben. Sei es auf der Arbeit, zu Hause, in der Gemeinde, wer weiß wo. Eine tatkräftig gelebte, selbstlose Gemeinschaft, die auch Probleme offen anspricht. Ich fand das so nett in diesem kleinen Clip. Ne? Da kam ja diese Möwe von oben so runter. So, ne? Oder der Wal kam da angeschwommen. Und einer hat die Kommunikation übernommen. Ne? So, so ging das. Wisst ihr, wir können so viel Familie leben, wie wir wollen, wenn wir nicht offen unsere Probleme ansprechen. Kann das die Hölle auf Erden sein? Das, wir haben zwar äußerlich Gemeinschaft, aber innerlich ist das leer, ist das hohl, ist das langweilig, ödet es einen an. Man kann sogar eine Abneigung entwickeln, wenn da nicht richtig geredet wird. Sag mal, deswegen bin ich auch nicht zusammen. Das ist die große Enttäuschung meines Lebens nachher. Weil unsere Sehnsucht eine andere ist. Zu Recht. Aber wir müssen es nachher auch leben. Müssen die Dinge offen angesprochen werden. Es muss geredet werden und gehört werden. Gehört werden und wenn wir das nicht lernen, können wir so lange und viel zusammen sein, wie wir wollen. Es wird ätzend sein. Ne? Ist auch was mit tatkräftig. Ich fange an zu reden. Ich spreche die Dinge aus. Die unangenehmen, die Probleme. Hey, ich sehe da so eine Möwe am Horizont oder so. Ne? Oder hey, ich bin gerade, mein kleines Glühwürmchen, ich bin gegen den Baum gerammelt. Hallo, Hilfe. So, ne? Ist ein Teil von der Qualität. Es braucht auch eine gewisse Nähe. Also ich meine, was nützt es, wenn wir beide unter die gleiche Bettdecke krabbeln? Hier, das war ja dieses Beispiel aus der Bibel, ne? Wenn zwei, und der eine legt sich auf die linke Seite, aber ganz links, ne? Wir haben ja oft diese 2-Meter-Betten, so, ne? 2 Meter links, der andere 2 Meter rechts. Wird uns dann warm werden? Dann können wir da stundenlang liegen. Dann wird uns nichts warm werden. Also Gemeinschaft, die Qualität hat, die wirklich, die braucht auch, die tatkräftig ist, da muss man sich auch aneinander legen. Man braucht Nähe. Oh, ich kenne so viele Gemeinden, ne? Da kann man, also, da ist der Gottesdienst vorbei und du guckst 3 Minuten nach Gottesdienst, sind sie alle weg. Ja, das ist super Nähe. Ganz toll, da kann eine super Gemeinschaft entstehen. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Gib mir mal eine Rückmeldung. Wisst ihr es oder nicht? Ja, danke, ihr seid wach. Gut, ich brauche das. Ja, das ist, wir brauchen Nähe. Ich finde es schön, wenn man Leute kennt, muss ich beim ersten Mal machen, dass ich auch mal, dass ich mal in den Arm genommen werde. Ne? Von meinen Freunden hier besonders. Muss nicht jede Frau machen, und so, aber von meinen Freunden besonders. Ja. Na Olli, wenn du mich begrüßt, dann bin ich begrüßt. Das ist richtig, das ist eine ordentliche Umarmung. Das ist Nähe, das tut mir gut. Deswegen wird man nicht gleich warm, aber warm ums Herz. Ne? Weil so lange machst du es dann doch nicht. So, ja. Wenn wir keine Nähe haben wollen, wenn wir immer sagen, so, ne, wir kennen uns 5 Jahre lang immer noch, Tag. Ich kenne Eltern, die begrüßen ihre Kinder so. Ja, das ist ja nicht bösartig. Wir haben es nicht gelernt. Wurden vielleicht auch nie in den Arm genommen. Nur dann ist die Gemeinschaft auch dementsprechend. Das möchte ich damit sagen. Ich möchte nur, dass wir es verstehen. Wenn unsere Gemeinschaft auf niedrigem Niveau ist, dann können wir viel über Gemeinschaft philosophieren und wir sagen irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe es auch nicht so richtig ehrlich. Gemeinschaft ist toll. Nur sie muss tatkräftig gelebt werden. Und manchmal ist tatkräftig, jemanden in den Arm zu nehmen und zu drücken. Das ist tatkräftig. Die Gemeinschaft ist wirklich toll, die ist klasse. So, jetzt ist er beim Predigerbuch noch ganz interessant. Wir sind immer noch beim Thema Gemeinschaft, die super ist, wenn sie tatkräftig ist. Und dann muss aber noch etwas passieren. Und dazu müssen wir mal gerade ans Ende des Predigerbuches schlagen. Das ist Prediger Kapitel 12. Das ist nämlich interessant. Das ganze Predigerbuch, diese Weisheitsliteratur, ist so aufgebaut, dass es eigentlich geht es immer um den Sinn des Lebens. Die 12 Kapitel. Also da ist jemand, der sucht immer den Sinn des Lebens. Mal sucht er den Sinn des Lebens in Arbeiten, ne? Und sagt irgendwann, ist ja komisch. Arbeit, das kann es nun auch nicht sein. Ne? Hat er wilde Träume, kann nicht richtig schlafen. So, ne? Und das heißt nicht unbedingt, dass es besser geht als anderen. So, ne? Dann sucht er den Sinn des Lebens in Bequemlichkeit, schafft sich alle Luxusgüter an, ne? Hat er alles und irgendwann sagt er, auch viel Stress, aber so pralle ist das auch nicht. So, ne? Und da geht er so die verschiedensten Dinge durch. Bei Gemeinschaft sagt er, Gemeinschaft. Oh, fühlt sich gut an, wenn sie richtig gelebt wird. Tatkräftig, dann ist es super. So, und jetzt macht er das ganze Predigerbuch so weiter, Sinn des Lebens, und ganz zum Schluss zieht er in einem Schlusswort das Ergebnis, die Quintessenz seiner ganzen Sinnessuche. Und da sagt er in Vers 13, fassen wir alles zusammen. Und er hat wirklich viel durchgemacht, viel erlebt und gesucht und erfahren. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Fassen wir alles zusammen, so kommen wir zu dem Ergebnis. Doppelpunkt. Nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Über alles, was wir tun, wird Gott Gericht halten, über die guten und die schlechten Taten, auch wenn sie jetzt noch verborgen sind. Da hat einer sein Leben lang den Sinn des Lebens gesucht und der hat wirklich was unternommen. Der war wirklich dran. Der hat das nicht nur mal ab und zu bewegt. Der hat wirklich was unternommen, um den Sinn des Lebens zu finden. Jetzt, und Gemeinschaft ist gut, sagt er. Alter. Aber jetzt kommt er auf den eigentlichen Kern. Und jetzt sagt er, ne, nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist die Quintessenz seiner ganzen Suche. Gemeinschaft ist klasse, wenn sie tatkräftig ist. Und jetzt sagt er noch eins. Gemeinschaft ist klasse, wenn Gott ins Spiel kommt. Wenn Gott mit im Spiel drin ist. Das ist folgendermaßen, so müssen wir uns das vorstellen. Ich versuche euch das mal gerade in meinen kleinen Zeichnungen, die ihr auch schon manches Mal kennt, deutlich zu machen. So, hier haben wir es mit dem Thema Gemeinschaft zu tun. Das ist einer, ja, der hat, so, und hier ist auch noch jemand. So, und wir sehen Gemeinschaft hauptsächlich auf dieser Ebene. Ne, ist ja klar. Zwischenmenschliche Gemeinschaft. Und da versuchen wir irgendwie, die versuchen auch tatkräftig intensiv zu leben und miteinander zu reden, offen die Probleme anzusprechen, einander zu unterstützen und zu helfen und so. Und irgendwann merken wir, so mit dem dritten Lebensjahr oder dem 13. oder 30. Lebensjahr, merken wir, es funktioniert nicht so wirklich. Irgendwo gibt es auf dieser Ebene Schwierigkeiten. Man könnte auch sagen Beziehungsstörungen. Ne? Also nicht Gemeinschaft, sondern so, es ist nicht schlecht, aber es ist nicht unbedingt der Burner. So, ne? Kann uns auch einen Haufen Probleme einbringen. Zum Beispiel, wenn jemand mit Menschen zusammen ist, die so denken, wie du mir, so ich dir. Ne? Wie ist das gemeint? Also wie du mir, so ich dir. Also es ist ja irgendwie so gemeint, ne? Du hast mir damals das Auto nicht ausgeliehen, kriegst es diesmal auch nicht. So, ne? Wie du mir, so ich dir. Du hast nicht offen mit mir geredet, rede ich auch nicht. Du hast damals nicht das erste Wort gesagt, sag ich auch jetzt nicht das erste Wort. Und das Quintessenz ist, ne? Keiner sagt das erste Wort, sie reden nicht mehr miteinander. So, ne? Das ist so die Ebene, die kennen wir ziemlich gut. Was er jetzt hier sagt, ganz zum Schluss dieses Kapitels, nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Er sagt, du musst aus dieser Ebene, die musst du erweitern. Und zwar gibt es hier noch eine Ebene, die muss hinzukommen. Das ist die Ebene mit Gott und die Beziehung zu Gott. Und jetzt sagt er sogar, das ist die erste Beziehung. Gemeinschaft ist gut, sagt er. Aber damit du überhaupt Orientierung und die Kraft hast, Gemeinschaft zu leben, muss Gott mit ins Spiel kommen. Das ist so seine Botschaft. Nach jahrzehntelanger Suche. Mein Gemeinschaftsleben, also die Art, wie wir uns verhalten in Gemeinschaft, ist oft wodurch geprägt, oder was es nicht oft ist, eigentlich immer wodurch geprägt, wie wir es zu Hause gelernt haben. Tja, und jetzt kommt die bittere Wahrheit. Das ermächtigt uns nicht wirklich, tolle Beziehungen zu führen. Sondern da war anscheinend etwas dabei, was auch mangelhaft war. Was noch nicht so prickelnd war. Was uns nicht wirklich aufs Leben vorbereitet hat. Manche Dinge waren vielleicht dabei, die waren gut, aber längst nicht alle. Ansonsten hätten wir nicht die Probleme mit der Gemeinschaft. So. Oder wir sagen, aber was mich geprägt hat, ist die Gesellschaft. Natürlich prägt uns die Gesellschaft. Und jetzt gucken wir auf die Gesellschaft, gucken wir uns die Gesellschaft an und jetzt gucken wir, na, wie super ist unsere Gesellschaft in Bezug auf Gemeinschaft aufgestellt? Und jetzt sagen wir, manche Dinge funktionieren wirklich gut. Aber manche Dinge funktionieren auch gar nicht. Da ist Neid, da ist Streit, da wird es belogen, da werden Dinge hinterzogen, hintergangen, ne, da werden irgendwie, Also, was prägt mich? Oder jetzt kann ich sagen, jetzt kann man so ganz voller Hybris und eigenmächtig, also stolz so sein und sagt, ja, ich lasse mich doch nicht von meinen Eltern prägen und nicht von der Gesellschaft. Ich entscheide das ganz alleine und ich weiß, wie es geht. Ja. Und er kommt hier zu dem Schluss, zu dem Ergebnis, nimm Gott ernst. Nimm ihn mit in dein Spiel, in das Spiel deines Lebens, in deine Gemeinschaft mit rein und sag nicht nur, hier wird es entschieden, sondern erstmal wird es hier entschieden. Es muss sich erstmal in meinem Leben entscheiden und in der Beziehung zu Gott. Und dann, als zweites, als Folge dessen, wird das Einfluss haben auf den Umgang miteinander. Im Idealfall von beiden Seiten, dass sowohl er als auch sie oder sie und er hier andocken und sich von hier Orientierung und Kraft holen. Jetzt geht er noch einen Schritt weiter, jetzt wird es noch ein bisschen konkreter. Das war erstmal so sein allgemeines Statement. Und jetzt sagt er, und befolge seine Gebote. Das ist interessant, weil Gemeinschaft ist ja nicht nur allgemein, sondern es ist immer konkret, immer tatkräftig. Und jetzt sagt er, nimm Gott ernst. Manche Bibelübersetzungen sagen hier, fürchte Gott, also nimm ihn ernst, vertraue dich ihm an, höre auf ihn. Und jetzt wird das konkreter und sagt, und jetzt hör auf das, was er dir zu sagen hat in seinen Geboten. Und da mache ich mal zwei Beispiele. Ein Beispiel kennen wahrscheinlich die meisten von euch, das sind die 10 Gebote. Was sagt Gott uns über die Funktionsweise von Gemeinschaft? So, konkret. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Oh, konkret. Ich soll also mir keine Bilder machen irgendwie über Gott, die durch Menschen geprägt sind. Sondern ich soll irgendwie anerkennen, dass es einen Schöpfer gibt, den ich nicht sehen kann. In seiner Schöpfung kommt seine Allmacht und Kreativität und Größe und Ewigkeit zum Ausdruck. Und dabei soll ich stehen bleiben und soll sagen, Herr, ich sehe dich zwar nicht, aber ich fange nicht an, das Geschaffene anzubeten. Nicht die Arbeit, nicht das Geld, nicht das Auto, nicht irgendwelche Beziehungen. Ja, es gibt so Familien, die sagen, im Mittelpunkt unseres Lebens steht die Familie. Tja, wir sollen keine anderen Götter haben neben Gott, auch nicht die Familie. Familie ist wichtig, Beziehungen sind wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Nummer eins ist Gott. Lass uns Gott ernst nehmen. Du sollst den Namen deines Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Halte den Ruhetag in Ehren, den Gott gesetzt hat. So, ne? Jetzt wird alles sehr konkret. Und ich finde immer, wenn es konkret wird, dann wird es kribbelig. Weil bisher sage ich, okay, ja, Gemeinde muss tatkräftig sein. Ja, finde ich auch. Und jetzt sage ich vielleicht, okay, Gott, mal gucken, was so kommt. Und jetzt wird es alles sehr konkret. Und jetzt wird es so konkret und dann wird man so irgendwie, dann denkt man, denkt man an sein eigenes kleines Leben und denkt, weiß ich, haben mir meine Eltern das beigebracht oder die Gesellschaft, sagt die mir das oder so? Wie finde ich das eigentlich? Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Sehr konkret. Was heißt denn das? Du musst es mal, ne? Jetzt sagen die einen, ja, überhaupt kein Problem. Super Mama, super Papa gehabt, ganz klasse. Jetzt sitzen andere hier und sagen, du müsstest meine Eltern kennen. Dann würdest du das nicht einfach so reinschreiben hier, ne? Wisst ihr? Jetzt wird's konkret. Jetzt wird's spannend. Jetzt geht's noch weiter. Du sollst nicht morden. Jetzt sagen wir, okay, also vielleicht hab ich noch keinen Tod geschlagen und so. Und Jesus geht dann noch weiter und sagt, ja, du sollst auch keinen Rufmord begehen. Du sollst nichts Schlechtes über den anderen sagen. Wisst ihr? Jetzt, ja, das hat was mit Gemeinschaft zu tun. Ne? Wie gehe ich mit dem anderen um? Jetzt wird's konkret. Jetzt wird es definiert. Du sollst nicht die Ehe brechen. Wow, das ist auch für unsere Zeit total konkret. Was sagt unsere Gesellschaft zu dem Thema? Ne? Also, die sagt, macht was der Spaß macht. Und es gibt manche Dinge, da solltest du dich vielleicht doch nicht bei erwischen lassen, aber ansonsten, ne? Du sollst vielleicht nicht zu minderjährig sein oder so, aber ansonsten, so, ne? Gottes Perspektive und Votum ist da relativ, sein Konzept ist erstmal relativ schlicht. Und er sagt, ein Mann, eine Frau, ein Leben lang sollen zusammen sein, sollen heiraten, so, und dann sollen sie auch Sex haben und zusammenziehen, so das ganze Ding. So, jetzt merken wir, das kriegen wir in unserer Realität oft gar nicht mehr unter. Ne? Weil unsere Realität ist eine ganz andere. Jetzt verlassen wir mal so diese Ebene und Gott sagt, hey, nimm mich ernst. Und jetzt sagt er aber nicht nur, nimm mich ernst, das kann man auch so allgemein sagen, ja. Jetzt sagt er, ja, und gehorche meinen Geboten. Jetzt wird das ganze Ding hier so ein bisschen definiert. Und das geht immer weiter. Du sollst nicht stehlen. Ja, wo fängt Diebstahl an? Ne? Materieller Diebstahl, geistiger Diebstahl, die ganzen Internetgeschichten, die heute laufen. So, ne? Bestehlen wir die dritte Welt, indem wir T-Shirts für 8 Euro kaufen? Ich weiß es nicht. Das ist so komplex heute. So, ne? Aber wir merken, wenn wir mal, was heißt das? Du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Du sollst nicht versuchen, etwas an dich zu bringen, was deinem Mitmenschen gehört. Also du sollst nichts von ihm begehren, nichts neiden und so. Ja, wenn wir das tun würden, das wäre natürlich klasse, oder? Stell dir mal vor, wir würden immer dem anderen das gönnen. Großzügig sein, hey, finde ich toll, dass du ein neues Auto hast. Das ist super, ich gönne dir das von Herzen. Ne? So, ne? Und deine neue Haustür finde ich auch klasse. So, ne? Aber jetzt muss ich sehen, wie ich eine neue Haustür kriege, damit ich ein bisschen mitziehe oder so. Nein, eben nicht. Aber da gibt es ja noch mehr, was in dem Gebot Gottes drinsteht. Das war so eine Stelle. Es gibt ja viele Stellen. Und ich glaube, das ist gut, auch einen Überblick zu kriegen, was Gott eigentlich will, wie er sich das denn überhaupt vorstellt. Und nicht nur immer so Kurzformeln zu haben. Kolosser Kapitel 3, ab Vers 12. Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Das ist die Grundvoraussetzung. Macht es nicht einen Unterschied, ob ich weiß, ich nehme Gott ernst, aber das Erste, was ich begriffen habe, ist, er nimmt mich ernst und er liebt mich. Und er lässt mich nicht so, wie ich bin, er liebt mich mit meinen Fehlern. Er ist bereit, mir von ganzem Herzen mir zu vergeben. Das ist nicht nur ein Wort, das hat er tatkräftig bewiesen, tatkräftig, indem er in Jesus auf die Welt kam, in Jesus gelebt hat als Mensch, in Jesus gestorben ist, in Jesus tatkräftig auferstanden ist, in Jesus, ne, mir seinen Heiligen Geist schenkt und seinen Heiligen Geist schenkt, die Kraft Gottes hier auf der Erde. Das ist alles tatkräftig, das ist alles bewiesen worden. Und damit fängt das Ganze ja an. Und uns zu seinem heiligen Volk gemacht hat, also zu einem neuen Volk gemacht hat, damit fängt das ganze Ding an. Das ist auch das Wort Gottes, was damit zugehört. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Also wie so Klamotten sollen wir uns jetzt hier neu kleiden? Und zwar herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld. Ja, sag mal, wenn ich das alles anziehen kann als Geschenk, ja, dann hilft mir das ja vielleicht auch hier, sag mal, ein bisschen anders zu ticken. Ja, mit einer größeren Geduld und Selbstlosigkeit auch mit dem anderen umzugehen und nicht nur mal ich, meiner, mir, mich, so, ne, diese Deklination des Egoismuses. So, ne? Und dann geht das weiter. Ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Also es wird immer, Gott vergibt uns und jetzt sagt er, und wenn du das erlebt hast, jetzt vergib dem anderen. Ich muss jemand anderem was vergeben, wenn er mich verletzt hat. Ne? Also, oder ja, er hat mir irgendwas angetan, hat mich belogen, bestohlen, ist in meine eheliche Beziehung eingebrochen. Dann habe ich ihm das zu vergeben. Dieses Wort ertragt einander ist was ganz anderes. Das hat nichts mit Schuld zu tun. Sondern da ist jemand so, wie er ist. Der ist eben unpünktlich. Ist Unpünktlichkeit eine Schuld? Können wir natürlich hochstilisieren. Wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du auch pünktlich sein. So, ne? Jetzt kann man da kannst du ein riesen Ding von machen. Ist eine gewisse Zwanghaftigkeit, kennt ihr Menschen, die so ein bisschen zwanghaft sind? Ja? Also immer so, wann ist Mittagessenzeit? Ja, die Frage stellt sich gar nicht mehr, das ist vollkommen klar. Welches Brot wird gekauft? Ja, darüber diskutiert man gar nicht mehr, sondern es ist schon klar, es ist immer das Brot. Das ist eine gewisse Zwanghaftigkeit, die man hat. Ne? So, das kann einem, wenn man jetzt nicht zwanghaft veranlagt ist, ja, wie empfindet man das? Da könntest du wahnsinnig werden. Ihr seid alle so gelassen. So, ne? Da darf doch nicht wahr sein. Das soll nicht leben. So. Aber ist aber so eine Beständigkeit, die jemand hat, so fast mit einer Zwanghaftigkeit ist keine Sünde. Das ist eine Eigenart, die kann fürchterlich für mich sein, aber da habe ich nichts zu vergeben. Den habe ich zu ertragen. Ich finde das ganz gut, wenn wir in Gottes Wort reingucken, wo Gott sagt, ja, erstmal nehmt mich ernst. Und jetzt sagt er, und jetzt zeige ich euch, wie das da unten funktioniert. Und er sagt uns ganz viel dazu. Unter anderem sagt er uns was dazu, wenn das hier nicht so funktioniert. Da gibt es die Möglichkeit, wenn jemand schuldig geworden ist, dann vergib ihm. Ist er nicht schuldig an dir geworden ist, aber hat so eine besondere Eigenart, die dir auf den Keks geht, dann ertrag ihn. So, ne? Und so macht er hier weiter. Ich finde das einfach nochmal hilfreich und wertvoll, nochmal mehr reinzugucken, um zu erfahren und immer wieder neu zu erfahren, sag mal, wie stellt Gott sich denn jetzt hier gerade meine Lebenssituation vor, in der ich so drin stecke? Ja? Und da sagt er mir erstmal, hier, du, zieh du an Geduld. Ne? Ich sage immer, nee, der andere soll geduldiger werden. Nee. Genau andersrum. Ne? Du geduldiger, du barmherziger, du. Mit der andere, nein, du. Ne? Und das macht tatkräftig, ne? Das ist dann so eine Charaktereigenschaft. Ist ja nicht nur ein Verhalten, sondern eine Charaktereigenschaft. Also ich soll es nicht nur einmal machen, mein Leben soll da dem mehr entsprechen. Das ist immer wieder neu, das Lernen. Und dann sagt er, hey, wenn es mal nicht klappt, dann gebe ich euch jetzt schon mal zwei Möglichkeiten. Überlegt, ist es Schuld, dann vergib es ihm. Ist es nicht Schuld, dann ertrag es. Ich habe euch noch einen Videoclip mitgebracht. Wieder aus dieser Serie. Und ich finde, der fasst das auch nochmal irgendwie ganz schön zusammen. Diesmal ist eine andere Tierart wieder dabei. Und das gucken wir uns nochmal an. Es ist total klasse, in Gemeinschaft zu leben. Es ist total super. Da war so viel drin. Dieses Zusammenarbeiten, auch, dass jemand führt, dass andere folgen, dass eine Gruppe zu sein, tatkräftig, ja, auch zu widerstehen, dem Feind zu widerstehen, den Angriffen zu widerstehen, auch das. Ich fand so viel Schönes drin. Und es ist wirklich gut. Und dass wir die Sehnsucht danach haben, nach dieser Art von Gemeinschaft liegt darin, dass Gott uns auf Gemeinschaft hin geschaffen hat. Das ist, ob wir Gott kennen oder nicht, deine Sehnsucht nach Gemeinschaft ist eigentlich ein Gottesbeweis. Weil er hat uns auf Gemeinschaft hin angelegt. Nicht als Einzelwesen, sondern erst als zwei da waren, war der Mensch wirklich da. Als ein Mensch da war, Adam nur, da war der Mensch noch nicht da. Als zwei da waren, da war es so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und diese Sehnsucht danach, die soll nicht nur so uns ein Leben lang umtreiben, sondern sie soll uns dahin treiben, dass es auch wirklich gelingt, dass es besser wird, dass wir wirklich diese klasse, tolle, schöne, intensive, tatkräftige Gemeinschaft erleben. Und da gibt er uns hier aus der Bibel so mal zwei Tipps. Das sagt er, denk nicht nur dran, mach es nicht nur virtuell, sondern mach es, leb es, triff dich mit anderen regelmäßig. Verbindlich. Wenn du nicht kannst, melde dich ab. Diese ganzen kleinen Regeln, das macht einen Unterschied. Wenn du dich abmeldest, sag den Grund, warum du nicht kommst. Das macht einen Unterschied. Ich habe heute keinen Bock oder so. Aber sag den Grund, das macht einen Unterschied in eurer Beziehung. Also mach es konkret. Und dann versuch es nicht nur alleine hinzukriegen, sondern damit es wirklich funktioniert, nimm Gott mit ins Spiel. Nimm ihn wirklich ernst. Warum sagt er uns das, dass wir ihn wirklich ernst nehmen sollen? Weil das Zweite ist, befolge seine Gebote. Und dann wird es sehr konkret. Und auf einmal merkt man, wo es konkret wird. Das weiß ich, da muss man nochmal alles überlegen. So konkret habe ich es nun auch nicht gewollt. Aber dann wird es konkret. Und deswegen sagt er, nimm Gott ernst. Und dann guck in sein Wort, in seine Gebote rein. Und denk darüber nach. Diskutiere es mit anderen. Lass es dir durch den Kopf gehen und vielleicht auch durchs Herz und dann triff eine kluge Entscheidung und probier es mal aus. Und fang an, es zu lernen. Ein Leben lang, nach und nach, immer wieder. Dann wird sich die Frucht von einer echten Gemeinschaft nach und nach entwickeln und entfalten. Und mehr werden wir da reinkommen, wo wir sagen, Gemeinschaft ist klasse, ist ein super Ding. Wie sieht dein Alltag aus? Ehe, Familie, Nachbarschaft, Beruf, Kleingruppe in der Gemeinde, Dienstgruppe irgendwo? Gemeinschaft ist eine tolle Sache. Lieber Vater im Himmel, Wir danken dir für dieses großartige Lernfeld und wir danken dir, dass du mit uns reingehst und es uns beibringst, nach und nach. Und ein Versagen ist für dich überhaupt nicht das Problem. Ein Nicht-Lernen-Wollen, es alleine zu machen, nicht auf dich zu hören, das ist dein Problem oder eher unser Problem. Und wir danken dir, dass du uns einlädst, dich wirklich ernst zu nehmen, es von dir zu lernen, ganz konkret, damit wir dieses Schöne, diese Sehnsucht, die wir haben, auch wirklich gestillt wird, mehr und mehr. Amen. Fassen wir alles zusammen, so kommen wir zu dem Ergebnis. Nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Vater, für uns klingt das manchmal zu schlicht, wo wir denken, wie? Das ist es? Alles? Und du lädst uns dazu ein, diese tiefe Wahrheit für unser Leben zu erforschen, zu erleben. Und so bitten wir dich um deinen Segen, dass wir glauben, dass wir suchen, dass wir hinhören, dass wir den Mut zusammennehmen, um es auszuprobieren, da, wo es uns angeht. Damit unsere Beziehung, unsere Gemeinschaft hier und jetzt besser wird, diesen göttlichen, ewigen Glanz bekommt, wo man tatkräftig füreinander einsteht. In Nähe, in wahrhaftigem Reden, in praktischer Unterstützung. Der Herr segne uns mit dieser Art von Gemeinschaft. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.